Westküste FM schnackt mit.
Da haben sie einen Abstand so von 30, 40 Zentimeter gehabt und sie hat eifrig auf ihn eingeredet. Und da haben die beiden Gesellen gesagt, die Stiele aufgestellt haben, Udo, ist es das? Ich sage ja, das ist genau das, was ich wollte.
Themen, die sonst im Radio zu kurz kommen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Westküste FM schnackt mit. Heute wieder mit mir, Jan-Henning Stier. Udo Rickel ist ein Mann, der schon auf ein ganzes langes Leben zurückblicken kann. Ursprünglich kommt er aus Hamburg, ist 1937 geboren und heute in Waverort bei Büsum heimisch. Von dort aus hat Udo Rickel eine Aktion gestartet, mit der er die Menschen um sich herum erreichen und zum Nachdenken anregen möchte. Dabei handelt es sich um sogenannte Demokratiestelen, bei denen es darum geht, mal ins Nachdenken zu kommen über die Eigenschaften, die unser gesellschaftliches Zusammenleben prägen und zunehmend belasten. Die Idee kommt Udo Rickel, weil er etwas verändern möchte. Er selbst ist im Zweiten Weltkrieg aufgewachsen und hatte, so sagt er es selbst, keine richtige Kindheit. So etwas soll nie wieder jemandem passieren. Und deswegen hat Udo Rickel entschieden, mit seiner Stelenaktion Aufmerksamkeit zu erregen und vielleicht ja auch um die Welt zu gehen. Am 2. April war Udo Rickel bei uns im Westküste FM-Studio und wir haben uns einmal über viele verschiedene Themen unterhalten. Natürlich über die Stelenaktion, aber auch über Udo Rickels früheste Jahre in Hamburg im Zweiten Weltkrieg. Da sei übrigens einmal gesagt, Udo erzählt zwischendurch sehr deutlich von Kriegsverletzungen, die bei ihm bleibende Schäden hinterlassen haben. Wenn ihr sowas nicht gut hören könnt, ist diese Folge vielleicht erst ab Minute 11 auch etwas für euch. Wir haben uns aber auch über vieles andere unterhalten. Udos weiteres Leben, seine Berufe und den schon immer dagewesenen Drang, Menschen zu helfen. Und auch über seine Verbindung zum Fußball, sowohl als Spieler als auch später als Physiotherapeut. Und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal rein in den Mitschnitt meines Interviews mit Udo Rickel. Und wo wir gerade schon ein bisschen über Fußball gesprochen haben, Udo Rickel sitzt bei mir und du sagtest schon, deine Familie hat eine HSV-Geschichte, dass dein Vater beim HSV gewesen ist und du selber auch da gespielt hast. Warst du später auch einer, der dann häufiger nochmal im Stadion den Jungs zugeschaut hat?
Eigentlich nur noch einmal.
Nur noch einmal?
Ja, leider, ja. Aber weil ich auch beruflich engagiert war.
Ja.
Und ja, einfach die Zeit nicht hatte und ich selber nicht spielen konnte. Das hat mich geärgert. Aber einmal war ich Zuschauer gegen, ich weiß nicht, Hannover oder so haben die gespielt.
Wann war das?
Das ist ganz früh in den 60er gewesen.
60er Jahre.
Ja,
noch.
Ja. Und das war Rotenbaum in Hamburg. Und da saß eine ältere Dame am Rotenbaum an der U-Bahn und grölte in die U-Bahn in den Schacht rein, das Slippert-Sportprogramm mit Mannschaftsausstellung und Tabellenstand. Saure Würstchen, heiße Drops.
Ja.
Das heißt ja umgekehrt. Saure Drops, heiß. Aber die hat das genau umgekehrt immer gesagt.
Saure Würstchen,
heiße Drops. Und das war eine sehr adipöse Dame, sehr rundlich und mit Decken zugedeckt, damit sie nicht fror. Mhm. Und hat warme Würstchen und natürlich viel oder diese Pfefferminz verkauft.
Pfefferminz, okay.
Genau. Und wenn die Leute hochkamen von der Treppe, also aus dem Bahnhof und ins Stadion gehen, haben sie alle ihre Wurst gehabt und die hat sich dumm und dämlich verdient. Und die war für die HSVer am Roten Baum ein Idol, die Frau. Ja.
60er Jahre, ich weiß nicht, vielleicht war es ja sogar ein Spiel dann im Winter.
Ja, das war nicht warm im Stadion.
Es war nicht warm.
Das kann schon Frühjahr oder Herbst gewesen sein. Ja,
Stadionbeheizung kam ja dann auch erst deutlich später. Wenn man dann die Bilder von damals noch sieht, wie die Helden von 54 im Schnee gespielt haben.
Oh ja.
Stell ich mir ungemütlich vor.
Ja, absolut. Ja.
Aber es danach nie wieder zum HSV ins Stadion
bin
geschafft.
Bin ich dann nicht mehr gegangen, hab's auch nicht mehr geschafft. Und ich gebe zu, ich wollte auch nicht mehr. Mich hat's ein bisschen geärgert, als es dann mit Geld losging. Also wir haben damals nichts bekommen.
Nichts bekommen?
Nein. Auch keine Entschädigung oder irgendwie Aufwandsentschädigung oder irgendwas. Das gab es nicht. Aber das ging dann so fürchterlich los mit großen Beträgen. Das ging dann ganz schnell in die Millionen. Das hat mich ein bisschen geärgert, weil das so viele Menschen gab, die das Salz auf Brot nicht hatten. Und dann musste Fußball so unglaublich viel Geld bekommen, die Fußballer. Und die haben sich an Regeln auch nachher später mit Corona oder so an nichts gehalten. Und ich fand das nicht gut.
Wissen Sie noch, wie viel Mark die Karte damals gekostet hat?
Ja, es war gar nicht so billig. Ich meine, das war ja damals noch D-Mark.
Ja.
Und ich meine, das waren so irgendwas bei 50 D-Mark.
50 D-Mark,
ja, ja.
Okay.
Das war viel Geld damals.
Ja, 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 ja. Dem Fußball aber ja dann trotzdem zumindest in einer gewissen Weise verbunden geblieben.
Ja, schon alleine durch meinen Beruf. Physiotherapie, ja. Ich habe Sportphysiotherapie gemacht.
Ja.
Und ich habe die Fußballer nachbehandelt. Bei Zerrungen, bei Prellungen, bei was auch immer. Und konnte auch ein bisschen mitreden. Hast du mit dem Innenriss geschossen, mit dem Außenriss? Oder man hat gefragt, wie spielst du? Bist du rechts außen, Mittelsturm? Was ist dein Schwerpunkt? Oder schießt du gerne? Oder kannst du gute Flanken geben und so. Solche Gespräche haben wir schon geführt und hab die immer auch gerne behandelt. Die Fußballer waren eigentlich gute Leute, nur ich habe mich immer gewundert, dass sie so unglaublich kaputte Füße hatten. Unglaublich kaputt.
In welcher Zeit war das?
Ja, das war in meinem Beruf nachher in den 70er Jahren.
70er Jahre.
Also, ja, ja. Ich habe also in meinem Beruf angefangen 72.
Ja.
Also als Selbstständiger.
Ja.
Und da habe ich dann den kleinen HSV, das war der Hummelsmüller Sportverein.
Ja. Ja. Okay.
Der kleine HSV.
Der kleine HSV, ach,
ja,
wie
ja,
süß.
Ja.
Weißt, gibt es die heute noch?
Ich glaube ja. Aber die spielen in der niedrigen Liga.
Ja, ja, okay. Ja.
Die waren mal kurz hoch, weil irgendein Makler die mal hochgebracht hat, der hatte viel Geld. Aber die sind dann wieder abgesackt nachher, ja.
Und da lag es dann nahe, um jetzt auch mal auf die Stehlenaktion hier am Mikrofon, um jetzt mal drauf zu sprechen zu kommen, lag es da für dich sofort nahe? Du hast am Anfang erzählt, du stehst im Kontakt mit einem Bundesligisten, mit dem FC St. Pauli aktuell. Lag es da nahe für dich, da jetzt mit der Stehlenaktion auch an den Fußball heranzutreten? Wie kommt man darauf?
Ja, das war eine Idee, weil ich wusste, dass über ein Drittel der Bundesbevölkerung irgendwas mit Fußball zu tun haben.
Jo.
Und wenn ich die erreiche, das wäre natürlich ganz toll, weil ich gerne was verändern möchte. Und ich möchte es gerne bei der Jugend auch. Also nicht nur bei den Erwachsenen, die sind gestanden und die haben ihre Meinung. Und gerade jetzt in dieser wahnsinnigen Zeit, wo alles schnell über die Bühne geht und wo wir diese Kriege haben und so, da sind die mit anderen Dingen beschäftigt. Aber ich erlebe jetzt auch in den Schulen, dass die 14- und 15-Jährigen sehr, sehr aufnahmefähig sind. Und ich habe neulich einen Unterricht, so geschichtliche Dinge erzählt vom Krieg und auch danach und davor. Die Zeit vor dem Krieg ist schlecht, während des Krieges schlecht und nach dem Krieg natürlich auch schlecht. Und die waren sehr, sehr gerührt und es gab auch Tränen und waren auch aus der Ukraine 10 Kinder dabei. Da habe ich dann mein Programm geändert, weil die doll geweint haben.
Ja.
Da mussten wir ein bisschen was ändern.
Ja.
Also die Stele wird aufgenommen von den Jungen und von den Kleinen besonders. Ich sage ja immer, das Bäumchen kannst du biegen, doch den Baum nicht mehr.
Ja.
Und die Kleinen sind sehr aufnahmefähig und tragen das dann in die Familien. Vielleicht ist der eine oder andere doch bereit, an seinen Eigenschaften zu arbeiten und darüber nachzudenken. Ich würde mich sehr freuen.
Die Kinderarbeit ist dir da ein ganz besonders wichtiges Anliegen.
Ganz
du hast,
genau.
Du hast darüber gesprochen, dass du in Schulen auch unterwegs bist
und
auch schon ein bisschen was wiedergegeben, was da zurückkommt, sage ich mal, von den Kindern.
Da kommt enorm viel zurück, ja. Ja, ich bin ganz glücklich darüber. Ich muss sagen, wenn ich dann durch bin mit meiner Erzählung, kommen die alle auf mich zu am Tisch und dann reden wir nochmal so liebevoll miteinander. Und diese Verbindung zu der Jugend tut mir ganz, ganz besonders gut, ja. Bin ich ganz glücklich drüber.
Was für Geschichten erzählst du dann?
Ich erzähle dann, wie es vor dem Krieg auch war. Als Sechsjähriger habe ich nicht verstanden, dass erwachsene Menschen einen Krieg machen können.
Als du 6 Jahre alt warst, da war 1900, jetzt muss ich rechnen, 44, 43?
43, ja.
Genau.
Ja. Da waren ja schon die ersten Bomben, fielen da schon.
Ja.
Und auch sehr massiv zum Teil. Wir hatten an dem Block uns gegenüber in Hamburg-Horn, an der Rennbahn, haben wir gewohnt.
Ja.
Und die Flak schoss schon mal und die haben natürlich einen Plan gehabt, die Engländer, und wussten, wo die Flak ist und haben uns natürlich dann auch mal einen Kanister runtergeworfen. Das so viereckige Dinger, da haben wir Kinder an einem sonnigen Tag, haben unsere Eltern wohl alle den gleichen Gedanken gehabt, lass die Kinder mal raus. Wir waren zu der Zeit 43 schon mehr im Keller, Luftschutzkeller, wie in unserem eigenen Bett. Und war natürlich glücklich, dass wir bei Sonnenschein mal draußen spielen konnten. Und wir hörten einen Pfeifton, die Sirene ging nicht. Und der Pfeifton wurde immer lauter. Das ist, wenn der Kanister sich rollt in der Luft, dann kommt dieser Pfeifton, habe ich später erfahren, zustande.
Ja.
Und dann knallte das fürchterlich in einen Dachstuhl rein, uns gegenüber. Und die ganzen Scheiben platzten. Damals waren die Scheiben ja sehr dünn. Noch doppelt verglast gab es ja nicht.
Mhm.
Und wir Kinder standen dann in einer Glaswelle. Alle haben natürlich geweint, weil in den Haaren und in der Kleidung überall das Glas war und ich hatte dann 7 Splitter in meinem linken Auge.
Genau, das hat bei dir bleibende Schäden hinterlassen.
Absolut, ja. Und dann hat Mutter mich auf den Arm genommen und dann sind wir zum Bauerberg runtergelaufen. Das war eine ziemliche Ecke und ich war ja immerhin auch schon 6 Jahre alt, schwer. Aber Mutter hat das geschafft, mich da runter. Sie wollte mich unbedingt tragen.
Ja.
Und dann waren wir in der Arztpraxis und das haben sie dann, Narkotika gab es nicht mehr, haben sie das Auge rundherum vereist und mit einer, ich erinnere, mit einer Zange rausgezogen und dann die Splitter rausgeholt, das Auge wieder rein und dann waren die Bänder natürlich gerissen und das Auge lief dann immer in die Ecke und dann sah ich ein bisschen aus wie der Glöckner von Notre Dame.
Und du warst da voll mit den Gedanken auch voll mit dabei?
Nein, nicht mehr. Ich wurde dann ohnmächtig vor Schmerzen,
ja.
Bin dann weggesackt und dann nachher kam ich wieder zu mir und dann bin ich dann wieder mit Mutter langsam nach Hause und habe dann immer gefragt, Mama, bin ich jetzt blind? Bisschen dramatisch das Ganze. Heute sehe ich das so, aber damals nicht. Mir war schon sehr ernst und ich war auch sehr traurig, auch insbesondere auch ein bisschen böse auf die Erwachsenen. Ich
konnte
das nicht begreifen, dass man sich totschießt. Ich habe das überhaupt nie verstanden, auch bis heute nicht. Das Menschenleben ist so viel wert, der Mensch ist so viel wert und ist nur einmal auf der Welt und sie schießen sich tot. Und laufen irgendwelchen Leuten, die krank im Kopf sind, hinterher. Ich kann das nicht begreifen.
Wenn man dann deine Geschichte, die du jetzt erstmal erzählt hast, gehört hat, dann, also ich finde das erstmal, würde ich erstmal sagen, das darf man ruhig ernst nehmen. So, das klingt fürchterlich. Und es ist nicht deine einzige Geschichte aus der Zeit.
Nein, ich habe viele Geschichten.
Die das widerspiegelt,
ja.
Ganz genau.
Ich würde mich auch immer gerne nochmal wieder mit dir treffen und darüber erzählen, berichten.
Ja.
Weil. Ja, es berührt mich sehr und ich möchte gerne in meinem Alter jetzt aus Dankbarkeit auch was zurückgeben und die jungen Leute warnen und sagen, wenn wir uns rüsten müssen, weil wir bedroht werden und weil wir vielleicht fürchten müssen, dass wir einen Krieg hierher bekommen, müssen wir uns zur Wehr setzen oder müssen uns vorbereiten auf den Krieg. Einen Krieg wollen wir nicht mehr haben, auf keinen Fall.
Mhm.
Aber wir müssen uns auf jeden Fall, ich sag mal, eine Abwehr müssen wir haben. Also wir müssen ein Militär haben, das uns beschützt. So sage ich mal.
Dieser Drang zu helfen und dieser Drang, was zu bewegen und zu verändern, der, hast du vorhin auch schon einmal kurz erzählt, der bewegt eigentlich dein ganzes Leben.
Mein ganzes Leben. War bei meinen Eltern auch ehrlich. Ich nenne immer an, dass ich das in der Erbmasse habe.
Ja, du glaubst, das kommt daher.
Ja, denke ich mal. Ja, ja, ja.
Du hast zum Beispiel
aber es macht auch... Entschuldige nochmal, aber es macht natürlich auch Spaß. Ne? Es kommt ja immer was zurück.
Ja.
Man muss nicht drauf warten. Auch dem man mal geholfen hat, nicht drauf warten. Aber es kommt was zurück. Von irgendjemand, von irgendwo hat mich mein Leben lang bestätigt, dass es sich lohnt, für andere was zu tun, beziehungsweise denen zu helfen und sie zu unterstützen oder ihnen Hoffnung machen, wie auch immer.
Ja. Wann hast du das erste Mal gemerkt?
Ja, ich habe das sehr früh gemerkt, sehr, sehr früh, als wir in Hamburg unter meine Mutter und meine Schwester unter den Trümmern und meine Wenigkeit unter den Trümmern lagen, da ist meine Schwester zuerst aus dem Kellerfenster rausgezogen worden.
Das ist nach 2 Tagen, ne?
Ja, nach 2 Tagen.
Ja.
Und dann wollte man mich auch rausholen, meine Mutter zuletzt.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, nein, erst meine Mama, ich muss ihr die Beine anheben, weil das Fenster so hoch war. Die wäre nicht rausgekommen. Die hätten ihr die Arme rausgerissen, aber den Körper hätten sie nicht geschafft durch das kleine Fenster.
Ja.
Und dann bin ich drin geblieben, habe die Beine angehoben, um mich rauszuziehen, war leicht. Ich wog ja nicht viel.
7, 8 Jahre.
Ja.
Genau.
Na, da war ich 6 Jahre alt.
Okay.
Naja, und das war schon eine Nummer. Das muss man mal so sagen. Und da habe ich mich schon mal das erste Mal zurückgenommen.
Ja.
Und später war das so, dass mein Vater, als er im Strafbataillon war und sich vor uns verabschiedet hat, er kriegte noch mal eine Woche, das nannten sie Galgenurlaub. Und dann haben wir ihn morgens um 3:30 oder nachts um 3:30 zur Bahn gebracht und hat sich von meinem kleinen Bruder, der war 11 Wochen alt, meine Mutter und Schwester verabschiedet und von mir auch und hat mir mit der Hand über den Kopf gestreichelt, so rüber, gewischt, so gestreichelt und auch mich so rangezogen und hat gesagt, Udo, du bist jetzt der Mann im Haus. Du musst dich jetzt um deine Mutter und deine Geschwister kümmern. Und das hat mich sehr geprägt bis zum heutigen Tag.
Ja. Und ist dann los und dann nicht mehr wiedergekommen?
Ich war sogar so ein schlimmer Typ. Wenn Mutter war sehr aktiv im Reichsbund. Das ist der Vorläufer vom Sozialbund, den es heute gibt.
Okay.
Hat Mutter den Reichsbund mit gegründet, mit Eugen Glombich damals, ein Rollstuhlfahrer. Und Mutter hatte auch Gönner, waren auch Männer da aus dem Krieg mit einem Bein und so. In dem Reichsbund war klar, dass man alles Kriegsversehrte.
Ja.
Und da weiß ich, war ein Freund, ein Bäckermeister. Ich habe keinen ins Haus gelassen. Ich war wie, wie ein Terrier.
Die
oder
Wand
wie
in der
ein,
Tür.
Ja, ich habe auf meine Mutter aufgepasst und habe gedacht, das geht nicht, hier kann kein fremder Mann reinkommen. Also ich war sehr egoistisch
ja.
und habe zu der Zeit nicht dran gedacht, dass ach, eine Mutter Rechte hat und auch mal einen Freund haben darf. Also,
hat sich wahrscheinlich ein bisschen verändert.
Ja, heute total anders. Nur,
genau.
Nur damals, es hat mir auch hinterher sehr leid getan.
Ja.
Aber Mutter hat den Spieß umgedreht. Die hat immer gesagt, Udo, ich war nicht gut zu dir. Ich sage, warum nicht? Und dann sagt sie, du warst immer unterwegs und hast immer angeschafft. Ich habe immer Botenstellen gehabt und so und habe immer dafür gesorgt, dass wir was zu essen haben. Oder so. Und naja, meine Schwester hat meinen kleinen Bruder groß gemacht. Meine Schwester war noch 2,5 Jahre älter als ich. Die war da schon, als mein Bruder geboren wurde, 9,5.
Mhm.
Und ich war eben ja ein bisschen jünger, aber ich war dann eben fürs Finanzielle zuständig und für mal ein Speckpaket beim Krämer. Ich habe so bei Tams und Gastes sowie Edeka Sachen ausgefahren, Abendblatt ausgetragen und Brötchen ausgetragen. Musste ich morgens früh aufstehen.
Ja.
Das war aber auch vorteilhaft. Ich habe dann immer am Tage die Lehrer auf dem Schulhof wieder getroffen, denen ich die Brötchen hingebracht habe. Die haben mir dann immer zugewunken. Das war natürlich auch witzig, ja.
Sehr schön. Aber da merkt man, wenn du schon sagst, es steckt in den Genen, deine Mutter, die den Reichsbund Sozialbund mitgegründet hat, quasi auch wieder direkt rein ins Zusammenhalten, uns gegenseitig unterstützen.
Ja.
Und das hast du immer weiter durchgezogen, dann den ersten Beruf gemacht, den Zimmermann.
Ja, das war auch für mich wichtig. Also ein Handwerk zu erlernen war schon mal für mich ganz wichtig. Ich war so ein, na, nicht so ein weicher Junge, aber ich war ein schmaler, bin ich auch heute noch, und nicht so sehr kräftiger. Aber ich hatte immer gute Ideen und ich war schnell und gut und zäh. War sehr zäh, ja.
Mhm.
Und ich weiß noch, als ich meinen Gesellenbrief holte, ja, die Ausschreibung war damals in Bach der Heide bei einem Zimmermeister Hicks, erinnere ich noch. Mein Meister hatte schon klein im Tee und dann hat er mich dann von der Bühne runterkommen sehen, kam mir entgegen, nahm mich in den Arm und sagte, Udo, ich habe dich total falsch eingeschätzt. Ich hab gut abgeschlossen und musste noch ein Jahr da bleiben und war bestätigt, dass ich nun Zimmerer wurde. Ich habe das auch sehr zünftig immer gesehen. Hose mit großem 110er Schlag und 8 Stunden hat der Tag die 8 Knöpfe, Palmölknöpfe an der Weste und an der Jacke. Ja, und großen Hut getragen und ich fand das immer ganz toll. Hatte auch eine Ausgekluft in Samt, das ist so grob Samt, und in dem Beruf eigentlich sehr wohl gefühlt.
Mhm.
Was mich nur gewundert hat, ich habe später ja den Beruf des Physiotherapeuten, erst Masseur, medizinischer Bademeister, und bin dann nochmal in die Uni gekommen und habe da nochmal weitergemacht. Und als ich mich selbstständig machte, habe mich gewundert, dass aus der Nachbarschaft, die mich alle als Zimmermann kannten, dann plötzlich mich alle in Weiß sahen und zu mir zur Behandlung kamen. Habe mich immer gewundert, wie kommt das, dass ihr, das waren Akademiker, waren Mediziner bei, Juristen, haben sich nackig da ja ausgezogen und haben gesagt, hilf mir bitte, du kannst das. Die haben volles Vertrauen zu mir gehabt und haben mich als Zimmerer geschätzt und später als Physiotherapeut genauso. Das hat mich sehr gewundert, dass die dazu bereit waren und mich so eingeschätzt haben.
Ja. Geht dann vielleicht über die Berufsgrenzen hinaus, das Vertrauen.
Das war ganz toll.
Ja.
Die damalige Zeit war eine schöne Zeit. Und ich habe diesen zweiten Beruf der Physiotherapie auch sehr gerne ausgeübt. Und,
den du ja erst angefangen hast, nachdem du die Entscheidung treffen musstest, wie geht es jetzt bei mir in meinem Leben weiter?
Ja, ganz genau.
Weil deine damalige Frau an Leukämie war
die erste
gestorben
ist. Die ist an Leukämie verstorben, ja.
Genau, und du dann auf einmal 2 Kinder hattest.
Ja.
Wo eben die Frage war, wie kann ich jetzt weiter versorgen? Als Zimmermann geht es nicht.
Nein, das wäre nichts mehr geworden. Ja.
Und hast dich dann für Physiotherapie entschieden?
Ja.
Warum?
Auch wieder helfen.
Ja.
Auch wieder. Gutes tun.
Ja.
Ja. Und das mit wenig Aufwand. Also ohne, ja, ich sag mal, ohne Medizin. Also ohne irgendwelche Hilfsmittel oder irgendwelche, also ohne Nach- und Nebenwirkungen und ohne Folgekosten hieraus.
Mhm.
Das war ja wichtig damals, dass man Hand anlegt am Patienten. Das ist was Besonderes.
Mhm.
Es kommt was rüber, wenn man einen Patienten berührt und er die warme Hand merkt und er merkt, dass man das gut meint und dass man ihm helfen möchte. Wir haben die Patienten immer gefragt, mögen sie ihren Körper, lieben sie ihren Körper? wollen sie was für ihren Körper tun. Bisher ja nicht oder zu wenig. Aber wir helfen ihnen gerne. Nur wenn wir merken, dass sie nicht interessiert sind an ihrem Körper, dann bleiben sie lieber zu Hause. Ja. Schade um ihre und unsere Zeit. Das war unser Tenor. Immer so haben wir immer die Leute angesprochen.
Ja. Wie lange hast du das gemacht?
Insgesamt fast 30 Jahre.
Fast 30 Jahre, bis 65.
Auch später noch, nachdem ich ausgeschieden war. Eine Hubliege hatte ich immer.
Ja.
Und ich habe immer Nachbarn und Freunde immer noch behandelt.
Die immer gesagt haben, wenn mal was ist, dann gehe ich doch lieber zum Udo, auch wenn der gar nicht mehr eigentlich richtig im Beruf steht.
Genau so war das, ja. Ja.
Wunderbar. Mit 65 dann auch rausgegangen?
Ja, musste ich leider aufhören, weil ich mich durch das Chlor fürchterlich vergiftet hatte. Ich hatte so eine Enzephalo- und Polyneuropathie. Und
Was ist das genau?
Das ist so, dass man eine Schädigung hat an den Gelenken und auch im Zervikal, im Kopfbereich. Also die Stimme war weg und ich konnte nicht mehr schmecken und riechen. Haben viele Gutachten machen lassen, aber die Berufsgenossenschaften sind so eingestellt, dass die Freiberuflichen keine Ansprüche stellen dürfen.
Ja.
Das hat mir regelrecht untersagt und hat gesagt, zahlen musst du. Ich habe ja auch die Angestellten alle versichert bei der Berufsgenossenschaft, aber ich durfte keine Ansprüche stellen.
Ja.
Das fand ich als sehr, sehr ungerecht, würde ich auch heute noch sehr ungerecht finden. Aber unter diesem Chlor, das wir beigeben mussten in unserem Bewegungsbad, da habe ich sehr gelitten.
Ja.
Ich hatte alles voller Tumore, aber im UKE haben meine Freunde mir das Leben gerettet und mich ganz toll operiert und habe heute keine Probleme.
Kurzer Zwischeneinwurf. Mit UKE ist hier das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf gemeint. Eines der größten Krankenhäuser der Stadt. Hier arbeiten aktuell über 16.000 Menschen, die pro Jahr über 570.000 Patientinnen und Patienten versorgen. Hast dich da noch gut davon ausruhen
können?
Sehr schön.
Bin aber auch immer sehr sportlich gewesen.
Ja.
Diesen Gasaustausch oder Luftaustausch, Sauerstoffaustausch habe ich am Alster, am Alstertal, bin ich immer jeden Morgen so, ich sag mal, bestimmt 25 Jahre oder noch länger, bin ich jeden Morgen 11,5 Kilometer gelaufen.
Die 11,5 Kilometer. Ja. Noch heute ja so eine magische Zahl im Laufen.
Ja, weil die Volksläufe waren immer 10,5 so. Und dann hatte ich noch Reserve und war immer unter den ersten fünf im Ziel, immer unter den ersten fünf eingelaufen. Ja. Und bin auf dem Vorderfuß gelaufen, also getänzelt immer und habe eine ganz schlanke Achillessehne gehabt und kräftige Wadenmuskeln, den Zwillingswadenmuskel, der war sehr schön kräftig.
Ja.
Und ich habe ja nicht viel gewogen und insoweit war die Mittelstrecke genau richtig für mich. Ja. Und dass ich eben den Gasaustausch machte, war für mich überlebenswichtig, weil ich vor dem Chlor ja so betroffen war. Ja.
Genau.
Ja.
Und als das dann vorbei war, dann war es aber mit dem Helfen immer noch nicht durch. 65 Jahre, jetzt 88 Jahre?
Jetzt werde ich ja im Juni 89 und habe aber, als ich ausfiel, gedacht, wenn, dann musst du an die See irgendwie. Und ich weiß, von meiner Familie, meiner zweiten Frau, lebten ein Pastoren-Ehepaar in Laboe. Und da haben wir uns ganz früher mal zu erklärt, wenn die mal in die Pflege kommen, dass wir dann helfen. Und das habe ich mir dann zu eigen gemacht und bin dann da hoch und habe da auch gewohnt und habe die dann...
An die Kieler Bucht.
Ja, also in Heikdorf, Laboe da oben,
genau.
Da habe ich dann die noch 7 Jahre gepflegt.
Ja.
Und habe es auch sehr gerne gemacht, war auch eine schöne Zeit, weil ich merkte, dass ich an der See mich sehr erholt habe, ja.
Dann würde ich nämlich ja auch schon auf den eigentlichen Part des ganzen Interviews zu sprechen kommen, nämlich letztendlich ja die Stehlenaktion.
Die Stehle, ja.
Genau.
Ja.
Eine davon steht jetzt
ganz
hier im Studio.
Ganz lieb von dir, das freue ich mich. Weil das ist mein Kind.
Ja.
Ja.
Warum?
Ja, ich habe mir überlegt, ich möchte keiner Glaubensgemeinschaft etwas wegnehmen. Ich möchte sie nicht bevormunden oder irgendwo in die Quere kommen.
Ja.
Das möchte ich auf keinen Fall. Aber ich möchte schon sagen, es muss was passieren. In den über 80 Jahren, ich will mal einfach sagen, ab 85 Jahre, so ab 4, 5 Jahren, habe ich das Bewusstsein etwas deutlicher gehabt und mich über vieles gewundert, auch da schon. Und desto älter ich wurde, desto mehr habe ich vieles gewundert, warum die Menschheit sich für das eine oder andere entschieden hat, was dann auch immer hieß Fortschritt. Es war nicht immer Fortschritt, es war oft Rückschritt.
Sag mal ein Beispiel, was fällt dir da gerade ein? Oder das erste Mal, wo du das so gedacht hast?
Also wenn ich an die Nahrung denke, zumal das sich ernähren.
Mhm.
die Nahrungsindustrie tut so, als wenn wir was Besonderes bekommen für unser Geld. Das ist nicht der Fall.
Okay.
Die nennen das im Rundfunk oder im Fernsehen oft Schwindelpaket. Aber das ist kein Schwindelpaket, das ist gelogen und das ist betrogen. Die Packung ist größer, der Inhalt kleiner,
der Preis bleibt gleich
oder teurer. Ja. Das ist unmöglich. Das macht man nicht miteinander.
Und da kam irgendwann der Impuls, da muss was passieren.
Und da habe ich gedacht, wie willst du mal anfangen, die Menschheit grundsätzlich zu beeinflussen? Das geht nur, was ich vorhin schon mal sagte, das Bäumchen kannst du biegen, doch den Baum nicht mehr. Die Kleinen sind so aufnahmefähig. Und wenn man denen rechtzeitig beibringt, schon in der Kita, wie man miteinander umgeht und wie man sich gegenseitig was Gutes tun kann, dann kommen die als kleine Persönlichkeiten mit 6 Jahren in die Schule. Dann haben die Lehrer das relativ einfach, darauf aufzubauen und aus diesen Menschen ganz gesunde, geistige und liebevolle Menschen zu machen, die in unserer Gesellschaft was Tolles bewirken können, ohne Schaden anzurichten.
Und da lag die Stele nahe?
Sehr nahe, weil ich habe immer gesucht, was nimmst du? Also die Eigenschaften, die wir weltweit mit Eigenschaften geboren werden, ein bisschen anlagemäßig unterschiedlich, aber alle wissen wir, was Lügen bedeutet, was Klauen bedeutet oder was Fanatismus bedeutet und was Rassismus bedeutet oder was Mobbing bedeutet oder vieles mehr, das wissen wir alle.
Und trotzdem findet es statt.
Und trotzdem findet es statt und keiner arbeitet daran, keiner möchte was verändern. Im Gegenteil, es wird noch hofiert und noch mehr ausgebaut. Das wird immer schlimmer. Und das ist der Grund und Anlass, warum ich gesagt habe, da muss ich ansetzen an den Eigenschaften. Ganz früh. Und auch ganz massiv den Leuten zeigen, mit meiner Stele, das sind eure Eigenschaften, an denen müsst ihr arbeiten. Wenn ihr das nicht wollt, dann kann eine ganze Menschheit zugrunde gehen. Das ist offensichtlich, das hat es in der Geschichte, in der weiträumigen Geschichte schon mal gegeben. Und ich kann auch nicht begreifen, warum man jung und alt auseinander dividiert, ob es das Thema Rente ist oder was auch immer. Ich finde, jung und alt gehört zusammen. Und das tut uns allen sehr gut, wenn wir auch ohne den Staat zu benutzen, uns gegenseitig bereichern, in jeder Hinsicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn das etwas mehr in den Vordergrund rückt. Jung und alt gehört zusammen.
Und das willst du auch in den Stelen mit in den Vordergrund stellen?
Ganz genau.
Wo hat das mit der Stelenaktion angefangen? Wo bist du das erste Mal damit aufgetreten?
Das erste Mal aufgetreten in Wawaort.
Bei dir?
In dem ich auch wohne. Ja. Und da hat die Kreispräsidentin aus unserem Haus mit mir die zusammen eingeweiht. Wir waren ungefähr 70 Leute. Und die war auch begeistert davon. Ich weiß, dass sie auch, glaube ich, im sozialen Beruf studiert hat. Kann nicht mehr genau sagen, in welche Richtung. Aber sie hat das als Anlass oder als Grund oder als, ich sag mal, Beginn einer Veränderung in der Gesellschaft als sehr passend und sehr gut gefunden. Sie hat gesagt, das ist genau der Punkt, da muss man ansetzen. Ja, das hat mich sehr bestätigt und wir haben da die erste Stele eingeweiht. Und dieser Ostausschuss, unser Bürgermeister mit seiner Mannschaft, haben eine knappe Zustimmung mir erteilt, aber sie haben eben zugestimmt. Und heute sind sie, glaube ich, ziemlich angetan, wie weit ich jetzt schon gekommen bin mit meiner Stele. Ich habe sie ja schon an vielen Stellen aufgestellt. Im Kreishaus steht eine, in Heide im Rathaus steht eine.
Generell im Kreisgebiet ja auch noch ein paar mehr.
Generell ja, insgesamt über 30 Stück, ja.
Und wir können auch über das Kreisgebiet hinausschauen und finden schon die ein oder andere Stele von Lübeck.
In Lübeck steht schon welche und in Brandenburg bei Berlin. Berlin selber steht auch schon. Und in Süddeutschland stehen auch schon welche. Hannover und so, da stehen auch schon welche.
Und international auch?
Und ja, wir haben auch schon welche nach Amerika geschickt.
Nach Amerika?
Ja, das sind die deutschen Aussiedler. Die waren interessiert, die sind ja Deutscher wie Deutsch. Die haben ja ganze Straßenzüge in Deutsch benannt und feiern auch Weihnachten, Ostern viel intensiver, wie wir hier in Deutschland.
Ja. Da hast du ja schon eine ganze Menge erreicht.
Ich bin auch ganz froh und glücklich darüber, wenn ich jetzt vielleicht nochmal die Fußballvereine dazu kriegen sollte.
Du bist nämlich noch nicht fertig.
Und nein. Wir wollen das ja auch in allen Sprachen jetzt machen, dass es auch in andere Länder geht. Und wir sind eifrig dabei. Ich freue mich sehr. Ich habe auch kräftige Unterstützung.
In Form von?
Junge Leute, die sich im Internet selbstständig gemacht haben für Firmenarbeit und so, wollen einen sozialen Beitrag auch dazu leisten, die auch zum Teil zu meinem Verein gehören, Meldorf aktiv, ja.
Genau, da bist du ja auch schon jetzt länger Mitglied.
Ja, aber ich bin nicht Ehrenmitglied geworden und bin auch schon länger da drin in dem Verein und fühle mich da sehr wohl, habe mich sehr in ihre Mitte genommen, habe ich mich sehr drüber gefreut. Und wenn ich mal nicht mehr bin und meine Tage sind ja ohnehin gezählt, ich mache das ja für die heranwachsende Generation, dann ist es schon so, dass sie es weitermachen. Und dafür haben wir auch schon Leute nominiert, die das noch können und auch jünger sind. Und dann meine Stelle, weiß ich, dass es weitergeht. Und das beruhigt mich natürlich sehr. Kann ich in Ruhe meine Äuglein zumachen nachher.
Was sagen die Menschen über die Stelen?
Ja, sie stehen zum Teil davor und diskutieren, sprechen darüber. Ich habe mal beobachtet, beim Aufstellen einer Stele, da haben wir uns so die Gesellen, die aufgestellt haben und meine Wenigkeit standen wir, kam ein älteres Ehepaar eingehakt und angefasst und ziemlich kuschelig so die beiden. Und dann guckte er auf die Stele und sagte, nö, das bin ich nicht, sagte er, solche Eigenschaften habe ich nicht. Und seine Frau, die guckte so schräg zu ihm hoch und schmunzelte. Und dann ging sie weiter. Und
vielleicht mal an der Stelle kurz aufgezählt, was für Eigenschaften stehen da dann drauf?
Ja, also Hass, Fanatismus, Lügen, Mobbing, Neid, Eifersucht und all solche. Also,
und da sagt und er, dann, das habe ich nicht.
Ist nichts für mich, sagt er. Nee.
Okay.
Und seine Frau schmunzelte und guckte so schräg zu ihm hoch. Und als sie weiterging, haben sie sich nicht mehr angefasst und eingehakt. Da haben sie einen Abstand so von 30, 40 Zentimeter gehabt. Und sie hat eifrig auf ihn eingeredet. Und da haben die beiden Gesellen gesagt, die Stele aufgestellt haben, Udo, ist es das? Ich sage, ja. Das ist genau das, was ich wollte.
Ja.
Man spricht drüber.
Ja.
Und viele wissen gar nicht, dass sie die Eigenschaften haben. Mhm. Oder sie verdrängen sie.
Mhm.
Oder sie meinen auch Lügen ist ja nichts Schlimmes. Aber wenn man sich auf nichts mehr verlassen kann, auf das Wort nicht mehr, dass man wie auf dem Pferdemarkt früher mit Handschlag Geschäfte macht, heute nicht mehr, das ist mir klar, das geht auch nicht mehr. Aber wenn ich mir das ansehe, was im Internet passiert, dass man in fremde Konten geht, sich beschimpft, sich den Tod wünscht und vieles mehr. Das regt mich maßlos auf und macht mich so traurig für die Menschheit. Das haben wir Menschen nicht verdient, dass wir uns gegenseitig so fertig machen. Ja. Danke.
Quasi ein Schlusswort schon fast.
Kann man so sagen. Über die Demokratie würde ich vielleicht ganz gerne nochmal sagen, das Beste, was uns passieren kann. Die Demokratie ist was Wunderschönes. Da müssen wir nur eben alle dran arbeiten. Die ist ein zartes Blümchen, die muss immer schön begossen werden. Und wir müssen immer dran denken, dass wir angreifbar sind von allen Seiten und müssen uns auch schützen davor.
Und nicht nur von außen.
Und nicht nur von außen, sondern auch vom Innen und vom Herzen her. Und die Gemeinschaft, die wir gründen, die ist miteinander und füreinander, kann uns so, so stark machen, dass keiner uns an die Karre kann. Und da müssen wir drauf hinarbeiten. Und mit allen Kräften, und jeder von uns kann was dazu beitragen. Dankeschön.
Das war der Interviewmitschnitt mit Udo Rickel, dem Initiator der Demokratiestelen-Aktion. Ich muss ganz ehrlich sagen, was Udo Rickel mir alles erzählt hat, hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Seine Geschichten aus seinen frühen Jahren, wie er ein Auge verloren hat und 2 Tage unter Kriegstrümmern begraben war, also das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Vor allem, weil das ist ja auch was aus deutscher Sicht vielleicht der Vergangenheit angehört, aber vielleicht genau in diesem Moment irgendwo auf dieser Welt gerade genau so passiert. Deswegen finde ich es gut, Menschen zuzuhören, die solches Leid nicht nur verurteilen, sondern auch aktiv versuchen, etwas dagegen zu unternehmen. Wenn ihr mehr zu Udo Rickel und seiner Stelenaktion wissen wollt, dann könnt ihr die Website www.ohne-uns-lebenshilfe.de besuchen. Ansonsten würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr diesen Podcast auf einer Plattform eurer Wahl abonniert und auch bei der nächsten Folge wieder reinhört. Das war's von mir, Jan-Henning Stier, und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Hier bei Westküste FM schnackt mit.
Westküste FM schnackt mit. Hört ihr immer und überall, wo gute Podcasts zu finden sind.